Ursachen sind sehr unterschiedlich. Natürlich spielt die generelle Prekarisierungstendenz auch eine Rolle.
Die meisten Alleinerziehenden sind sowieso prekär.
Im 14-tägigen Rhythmus beschäftigen wir uns intensiv mit der prekären Arbeitswelt.
Eigentlich heißt prekär ja, man hat einfach zu wenig Geld.
Leute, die in solchen prekären Beschäftigungsverhältnissen sind, sind auch äußerst schwer organisierbar.
Was bedeutet prekär?
Ein ambitionierter Doktortitel, der ist manchmal eine bessere Garantie, im Jobcenter zu landen, als eine ordentliche Schweißerausbildung.
Wir beleuchten schichtübergreifend die prekären Arbeits- und Lebensverhältnisse in Deutschland und Europa.
Sie haben nicht das Gefühl, wirklich dazu zu gehören.
Prekar Radio wird von der Hans-Böckler-Stiftung unterstützt.
Niemand ist ja wirklich vor Hartz IV gefeit.
Prekar Radio. Alle zwei Wochen ab 17 Uhr mittwochs im Stoffwechsel.
Wir begrüßen euch zu der ersten Ausgabe von Prekar Radio, einer Reihe, in der wir über prekäre Arbeits- und Lebensverhältnisse anhand von konkreten Beispielen berichten wollen, aber auch mit Hilfe von sozialwissenschaftlichen Grundlagen die strukturellen, wirtschaftlichen und politischen Hintergründe und Zusammenhänge genauer betrachten möchten. Dafür haben wir uns heute gleich mal zwei Studiogäste eingeladen, zum einen Professor Dr. Ingrid Artus vom Institut für Soziologie in Erlangen und Ulla Hedemann von der Tarifunion von Verdi. Vielleicht stellt ihr euch einfach mal ganz kurz selber vor.
Ja, mein Name, du hast es schon gesagt, ist Ingrid Artus und ich forsche zu prekärer Dienstleistungsarbeit am Institut für Soziologie, also soziologische, arbeitssoziologische Forschung. Prekäre Dienstleistungsarbeit heißt ich Leiharbeit beispielsweise, aber auch Arbeit im Servicebereich mit, ja, wo man vermeintlich geringere Qualifikationen braucht, also im Bereich Einzelhandel, Systemgastronomie, eben auch der Pflegebereich zum Beispiel, ja. So viel. Und vielleicht noch dazu, ich bin nicht nur hier, glaube ich, als Professorin und Fachfrau oder so, sondern auch, weil ich nebenbei immer auch ein bisschen politisch unterwegs bin und Mitglied in einer Frauengruppe bin. Das sind die feministischen Perspektiven. Und wir machen heute eine Veranstaltung, wo es über prekäre Arbeit im Krankenhaus und Organisierung von Pflegepersonal geht.
Ja, hi, ich bin Ulla, ich bin Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerin an der Charité, arbeite dort auf einer Intensivstation und bin aufgrund der Situation, der Arbeitssituation, die wir vor Ort haben, bei Verdi organisiert, bin dort in der Betriebsgruppe und in der Tarifkommission. Genau.
Also ihr seht, wir haben gleich zwei Themen heute, eigentlich einen theoretischen Überblick zum einen und zum anderen steigen wir gleich mit konkreten Beispielen, nämlich der Pflege ein und der Situation in Krankenhäusern. Vielleicht vorab erstmal an dich, Inge, die Frage, was genau versteht man denn unter prekär oder einfach auch unter dem Begriff prekäre Beschäftigungsverhältnisse? Was fällt da alles drunter?
Ja, und es ist in der Wissenschaft ja immer kompliziert mit den genauen Begrifflichkeiten, aber prekär heißt ungesichert, so kann man das erstmal übersetzen. Das sind alle Formen von Beschäftigung, die abweichen vom sogenannten Normalarbeitsverhältnis, ja, was sich eben auszeichnet, ist ein männliches Arbeitsverhältnis, in aller Regel Vollzeit, unbefristet ist ganz wichtig, auch einigermaßen so bezahlt, dass man davon leben kann, sozialversichert und auch mit Mitbestimmungsmöglichkeiten versehen. Ja, das wäre sozusagen das normale oder war mal vielleicht in der Vergangenheit das normale Beschäftigungsverhältnis. Und von dieser Norm weichen inzwischen eben in vieler Form Beschäftigungsverhältnisse ab, und zwar in negativer Form ab. Also das ist auch wichtig. Prekär meint immer eine negative Abweichung von eigentlich normalen Standards. Ja, und das sind dann eben genau, das ist befristete Beschäftigung, da fällt Leiharbeit drunter, Teilzeitarbeit, vor allem dann, wenn sie auch noch niedrig bezahlt ist oder wenn die Form der Teilzeitarbeit nicht selbstbestimmt ist. Das heißt, ich möchte eigentlich mehr arbeiten oder auch es sind Schichtpläne und also Zeitstrukturen, die eben nach dem Unternehmen sich richten und nicht nach der Person. Also insofern prekäre Teilzeitarbeit. Ja, darunter fallen auch alle Beschäftigungen, mit von denen ich nicht leben kann. Ne? Also sowas wie die Working Poor, die arbeitenden Armen ist so ein neuer Begriff. Das sind Leute, die teilweise in Vollzeitbeschäftigung arbeiten und davon aber nicht existieren können, schon gar nicht mit Familie. Ja, das wäre prekäre Arbeit oder prekäre Beschäftigung.
Was sind denn die Gründe dafür, dass prekäre Beschäftigungsverhältnisse ja so stark zugenommen haben? Gibt es da konkrete Gründe, die man ausmachen kann?
Ja, das gibt natürlich ein ganzes Ursachenbündel. Aber Ich glaube trotzdem, die wichtigste Ursache ist der Arbeitsmarkt, begleitet von der Arbeitsmarktpolitik. Also wir haben Massenarbeitslosigkeit in Deutschland im Grunde ja schon seit Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre, die auch ja, mal rauf, mal runter, aber insgesamt eher angestiegen ist. Ja, und früher gab es dann einen zweiten Arbeitsmarkt, der rechtlich noch einigermaßen gut reguliert und auch subventioniert war staatlicherseits. Und also Ende der 90er Jahre noch unter SPD-Grünen-Regierung ist der Arbeitsmarkt dereguliert worden von politischer Seite. Das heißt, positiv kann man sagen, er wurde flexibilisiert, so wird es ja dann genannt. Negativ muss man sagen, rechtliche Schutzstandards sind abgebaut worden und diese Formen von prekärer Beschäftigung sind in vielfacher Hinsicht einfach erweitert und überhaupt erst ermöglicht worden. Also das die Gesetzgebung zur Leiharbeit ist eben der Schutz vor Leiharbeit ist quasi abgeschafft worden, die Möglichkeiten zur Leiharbeit sind erweitert worden. Also auch die Zumutbarkeitsregeln für Arbeitslose, das weiß man ja, sind im Zuge der Hartz-Gesetzgebung eben verändert worden, so dass man fast jede Arbeit annehmen muss inzwischen. Das spielt natürlich dann sowohl Arbeitgebern in die Hände, die schlechte Arbeitsbedingungen anbieten am Arbeitsmarkt, als auch es erhöht den Druck auf die Leute, solche ungesicherten Beschäftigungsverhältnisse auch anzunehmen. Ja, das ist der Hauptgrund, würde ich sagen.
Inge, du hast eben schon die sogenannten Working Poor angesprochen, also im Endeffekt Menschen, die arbeiten, aber denen das Geld, was sie mit der Arbeit verdienen, eigentlich nicht zum Leben reicht. Bisher war es ja so, dass man als Arbeitnehmer eigentlich davon ausgehen konnte, wenn man ein gewisses Arbeitseinkommen hat, dass man sich auch einen gewissen Lebensstandard eigentlich leisten kann. Welche Auswirkungen hat jetzt die Zunahme prekärer Arbeitsverhältnisse im Hinblick auf den allgemeinen Lebensstandard? Also inwiefern kann man da auch von einer Gefährdung des Mittelstands sprechen?
Ja, also wenn man sich die Einkommensentwicklung in Deutschland ansieht, dann sieht man eine Polarisierung der Einkommensentwicklung. Also wir haben im Grunde eine Konstanz der Reallöhne, wenn man jetzt nur die absolute Menge anschaut, die quasi die Beschäftigten in Deutschland bekommen. Allerdings ist quasi im oberen Viertel steigen die Löhne und in der unteren Hälfte fallen sie. Ja, also es ist eine Auseinanderentwicklung der Löhne zu beobachten zu Ungunsten der unteren Hälfte. Und du hast es schon gesagt, also wir haben inzwischen über 1 Million Menschen in Deutschland, die also zwar sogar teilweise Vollzeit arbeiten, aber zusätzlich Hilfe zum Lebensunterhalt beantragen müssen, also Hartz IV beziehen, sagt der Volksmund. Und das ist tatsächlich in dem Ausmaß auch eine neue Entwicklung und hat sich im Laufe der letzten 15 Jahre, also seit den Hartz-IV-Gesetzen eben massiv so entwickelt. Und ist natürlich ein Skandal, weil man immer gedacht hat, wenn es auch eine gewisse Leistungsgerechtigkeit geben soll, dann, also in Deutschland, man sagt ja immer, es gibt sozusagen Leistung soll sich lohnen und so, aber wenn jemand 35, 40 oder mehr Stunden in der Woche arbeitet, dann muss er ja eigentlich zumindest das bekommen, was er zum Leben braucht und dem ist eben schon längere Zeit jetzt nicht mehr unbedingt so.
Frage ich vielleicht gleich mal bei der Ulla nach. Würdest du denn sagen, dir reicht das Geld zum Leben oder fühlst du dich als eine Art Working Poor?
Also für mich persönlich reicht es definitiv. Ich meine, ich bin alleinstehend, aber sobald man, also in der Pflege ist es oft so, dass man das nicht auf Dauer in Vollzeit schaffen kann, leisten kann, was von einem verlangt wird. Es ist ein typischer Frauenberuf, dadurch hat man eben noch Kinder, Familie, das, was man alles unter einen Hut bringen muss. Und sobald man in Teilzeit geht, kommt schon eher dazu, dass man finanzielle Probleme kriegen kann oder besonders auch in Aussicht auf die Rente gesehen, dass man in die Altersarmut reinrutschen wird, definitiv, wenn man über die Jahre nur Teilzeit arbeitet. Und das finde ich ziemlich erschreckend, weil bis 67 oder 70 in dem Beruf voll zu arbeiten, ist so gut wie nicht möglich. Aber es, um nicht im Alter arm dazusitzen, müsste man es fast machen.
Also das heißt, man kommt zwangsläufig irgendwann in die Situation, aufstocken zu müssen, wahrscheinlich.
Wahrscheinlich ja, oder man hat eben das soziale Umfeld, was ja auch oft nicht immer gegeben ist, dass man einen Partner hat, der gut verdient oder eine Partnerin oder die Familie, die einen auffällt. Also ist es oft so, dass man dorthin steuert, eben am Minimum oder am unteren Limit zu arbeiten.
Jetzt wird ja auch in letzter Zeit immer wieder in der Politik relativ schnell wieder von dem Prekariat gesprochen. Wer oder was ist denn eigentlich genau das Prekariat? Lässt sich das überhaupt so ausmachen?
Das ist ja ein hübscher Name, der Begriff Prekariat spielt natürlich mit Proletariat, so als wäre das eine klare Klasse oder Gruppe. Das ist natürlich so ein bisschen vager, aber man kann sagen, also wenn man jetzt anschaut, wer arbeitet in ungesicherten, schlecht bezahlten Beschäftigungsverhältnissen, dann sind es als erstes Frauen. Ja? Also Frauen arbeiten zu weit überwiegenden Teilen in Teilzeit eben, ne? Also viel häufiger als Männer. Sie verdienen immer noch deutlich weniger als Männer. Also wir haben Gender Wage Gap in Deutschland, der liegt bei 23%. Das heißt, Frauen verdienen im Schnitt 23% weniger als Männer. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Es sind Menschen mit Migrationshintergrund. Auch das ist vielfach belegt, dass das Armutsrisiko in dem Moment, wo man selber Migrant ist oder eben die Eltern Migrationshintergrund haben, ja wesentlich höher ist. Auch die Schullaufbahn verläuft schwieriger etc. Natürlich ist es auch eine Frage der Qualifikation. Menschen am Ende ohne Schulabschluss oder eben ohne qualifizierten Berufsabschluss haben es sehr schwer am Arbeitsmarkt inzwischen. Und es sind die jüngeren Menschen, also die, die ihre Arbeitskarriere, ihre Berufslaufbahn eben in den 90ern oder in den letzten 10, 15 Jahren angetreten haben, die kommen in den Arbeitsmarkt schon zu einem Zeitpunkt, wo die Arbeitslosigkeit hoch war und sich die Beschäftigungsstandards verschlechtert haben. Das heißt, sie sind es vor allem, die von den neuen schlechteren Arbeitsbedingungen betroffen sind. Also es sind junge, weibliche Menschen mit Migrationshintergrund und vergleichsweise schlechtere Ausbildung, die ein hohes Prekaritätsrisiko haben heute.
Jetzt ist ja normalerweise ein Argument immer, dass der soziale Aufstieg durch eine gute Bildung oder Ausbildung im Rahmen der Chancengleichheit trotzdem für jeder Mann oder auch jede Frau eigentlich möglich sei. Inwiefern spielt trotzdem die soziale Herkunft oder das soziale Milieu, aus dem man kommt, auch heute noch eine Rolle? Vielleicht an beide die Frage.
Ja, also es gibt Studien, die relativ klar belegen, dass die soziale Herkunft an Bedeutung wieder zugenommen hat, sogar für die Einordnung in die Schichtungspyramide oder auch für beispielsweise für den Schulerfolg. Deutschland ist im internationalen Vergleich eins der Länder, in denen der Schulerfolg am direktesten verknüpft ist mit der sozialen Herkunft. Das heißt, wenn die Eltern eine geringe Bildung besitzen, am Ende noch einen Migrationshintergrund, sprachliche Probleme dazukommen, ist die Wahrscheinlichkeit, dass man selber, also die Kinder, eine schlechte Ausbildung bekommen, erheblich erhöht und in Deutschland eben stärker verknüpft, ja, dieser Zusammenhang, als in den meisten anderen europäischen Ländern. Insofern ist es eben nur bedingt eine individuelle Leistungsfähigkeit oder so ein Wille zur Leistung am Ende noch oder so, der sowohl die Schul- als auch die Berufskarriere prägt, sondern die soziale Herkunft ist ein ganz wichtiger Faktor, gerade in Deutschland, und ein zunehmend wichtiger Faktor.
Ja, ich glaube auch dadurch, dass man für immer mehr Ausbildungsberufe immer höhere Qualifikationen an Schulbildung, an Grundbildung braucht, ist es ziemlich schwierig für Leute eben, die aus sozial niedrigeren Schichten kommen oder die eben zu Hause nicht die hundertprozentige Förderung bekommen, die eben nicht Eltern haben, die sich den Nachhilfslehrer 5-mal die Woche leisten können. Es ist ja auch oft so ein Punkt, wenn ich in der Schule nicht gut bin, ja, dann brauche ich Nachhilfe. Wenn meine Eltern sich das aber nicht leisten können, komme ich in der Schule nicht weiter voran. Damit ist ja auch schon mal gesetzt, dass Leute, die sozial schwächer sind, nicht die optimalen Voraussetzungen für die Bildungschancen später haben und dies dann im Leben weiterhin schwer haben oder sich selber durchkämpfen müssen, gibt es auch einige, aber es macht es ihnen schwerer und irgendwann resigniert man vielleicht, auch wenn man immer wieder hört, dass man es eh nicht schafft, dass man es nicht wert ist, hört man irgendwann auf, weiter nach oben zu streben und bleibt dort, wo man ist und versagt dort so ein bisschen. Mhm.
Es ist vielleicht auch ein Problem mit den Aufstiegschancen innerhalb eines Berufes. Wenn ich jetzt überlege, zum Beispiel jetzt Krankenschwestern, da ist ja nach oben relativ wenig Luft, stelle ich mir jetzt nur so vor. Ich bin jetzt natürlich nicht vom Fach, aber wenn ich mir überlege, so ein Arzt zum Beispiel, der kann ja durch die verschiedenen Schichten mal nach oben aufsteigen, bis er dann irgendwann Chefarzt ist und auch dementsprechend verdient. Bei einer Krankenschwester, welche Möglichkeiten gibt es da auch innerhalb der Berufe, dass man sich ein Stück weit hocharbeiten kann? Gibt es da überhaupt Entwicklungsmöglichkeiten?
Naja, mittlerweile gibt es in der Gesundheits- und Krankenpflege einige Möglichkeiten oder mehrere. Also der erste Schritt wäre hoch zur Stationsleitung, Bereichsleitung. Aber damit ist man weg vom Bett. Also das sind alles so Berufsschritte, wo man sagt, man hört damit auf, das zu machen, was man gelernt hat. Also Menschen pflegen, unterstützen im Alltag. Genau, die Leitungstätigkeit gibt es. Es gibt darüber hinaus Pflegedienstleitungen, also in verschiedenen Bereichen der Klinik oder eben klinikpflegerische Direktion im Klinik die Leitung oder verschiedene Studienzweige zur Pflegeforschung, Pflegewissenschaft. Da gibt es schon verschiedene Möglichkeiten, die aber dann nichts mehr mit der ordinären Tätigkeit als Gesundheits- und Krankenpflegerin zu tun haben. Das ist immer so ein Abwägen, will man weg vom Bett oder möchte man am Schreibtisch mehr arbeiten oder in der Forschung?
Wir haben gerade schon darüber gesprochen, Deutschland schreibt sich ja oft auf die Fahne die sogenannte Chancengleichheit und dass im Zuge dessen man unabhängig von seiner eigenen sozialen Herkunft trotzdem über eine gute Schulbildung und ja mitunter auch dem zweiten Bildungsweg trotzdem vieles erreichen könnte eigentlich in Deutschland. Ingen, vielleicht kannst du noch mal ganz kurz sagen dazu, oder beziehungsweise hast du eben schon gesagt, die neuesten Studien zeigen da ein ganz anderes Bild, oder?
Ja, also man spricht ja vom PISA-Skandal, ne? 2000, die erste PISA-Studie hat gezeigt, nicht nur, dass die Deutschen nicht so toll sind in der Bildung, sondern auch, dass der Zusammenhang von sozialer Herkunft und Schulerfolg oder auch Kompetenzen in der Schule, also damals war er am engsten von allen teilnehmenden Staaten in Deutschland. Inzwischen ist das ein bisschen zurückgegangen, aber er ist nach wie vor sehr eng. Und da muss man sich dann schon fragen, woran liegt es, dass gerade in Deutschland Kinder aus armen Verhältnissen, Kinder aus Migrationsfamilien eben deutlich schlechtere Chancen in der Schule und einen deutlich niedrigeren Kompetenzerwerb eben haben als in anderen Ländern, ne? Also die relative Chancengleichheit ist in Deutschland besonders schlecht. Und das liegt zweifellos an unserem Bildungssystem, teilweise zumindest. Es liegt daran, dass wir nach wie vor ein 2- bis 3-gliedriges Bildungssystem haben, also in Bayern ja besonders auffällig mit Grundschule. Und dann werden die Kinder schon nach der 4. Klasse getrennt, was extrem früh ist. Also sowas gibt's im internationalen Vergleich. Ich weiß gar nicht, ob überhaupt noch mal irgendwo in Europa. Also frühestens nach 5 Jahren macht man das in anderen Ländern und häufig in der Regel eigentlich erst nach 9 Jahren, wenn überhaupt. Ja, also diese frühe Aufspaltung nach vermeintlicher Leistung, so wird es ja immer gerechtfertigt. Faktisch schlägt da aber natürlich die Herkunft ungeheuer durch, gerade bei den jüngeren Kindern. Also das ist ein wesentlicher Grund, glaube ich, warum in Deutschland der Schulerfolg so ja stark mit der Klassenzugehörigkeit, kann man auch sagen, zusammenhängt. Ein zweiter Grund ist, dass wir eine Halbtagsschule haben in Deutschland immer noch meistens. Ich meine, jetzt gibt es inzwischen diese Ganztagsschulansätze, aber nach wie vor ist eigentlich Halbtagsschule die Norm. Das heißt, dass die Kinder quasi 5 Stunden am Tag beschult werden vom Staat, halbwegs einheitlich, aber wir haben ja gehört, auch nicht einheitlich, aber halbwegs einheitlich. Und dann gehen sie wieder heim in die Familie. Also das heißt, die Prägung durch ein staatliches Bildungssystem ist schon allein quantitativ viel geringer als in anderen Ländern. Also in Frankreich ist Gesamtschule die Norm. Es ist überhaupt die Mehrheit in Europa, ja, dass die Kinder ganztags in die Schule gehen und dort auch dann nicht nur Wissensvermittlung stattfindet, sondern auch noch alles mögliche andere getan wird, aber eben gemeinsam und also mit einem einheitlichen Bildungssystem. Also das sind die 2 Hauptgründe. Ein dritter Grund ist vielleicht auch, dass wir Deutschen ungeheuer zertifikatsorientiert sind. Das heißt, dass eben Zeugnisse ungeheuer wichtig sind. Also der ganze Arbeitsmarkt läuft in Deutschland stärker als in vielen anderen Ländern über den Nachweis formaler Bildung sozusagen. Wir haben sehr einheitliche Standards. Das hat Vorteile für die, die diese Zeugnisse besitzen und große Nachteile für die, die sie nicht besitzen. Also sie werden aussortiert. Ja, wenn sie bestimmte formal vorgegebene Standards nicht erfüllen, dann erfahren sie schon sehr früh in ihrer Bildungskarriere, ja, dass man ihnen einen Zugang zu bestimmten Entwicklungen verwehrt. Diese Formalisierung ist in anderen Ländern nicht so groß. Das wären so 3 Hauptgründe, glaube ich, warum bei uns auch der Berufserfolg, also auch die spätere berufliche Karriere, eng zusammenhängt. Zum einen mit der schulischen Bildung und zum anderen eben mit der sozialen Herkunft. Also man ist in Deutschland stärker als in anderen Ländern, ja, von Geburt an, muss man fast schon sagen, ja, ist der Weg vorgezeichnet, ja.
Das haben jetzt unsere Hörer nicht gesehen, aber die Ulla hat immer ganz fleißig genickt gerade. Wie sind denn deine Erfahrungen mit dem deutschen Bildungssystem?
Naja, unterschiedlich. Also von mir selber kann ich sagen, ich habe einen normalen mittleren Schulabschluss, also eine Realschule in Bayern damals gemacht und hatte damals aber auch schon Probleme in Bayern selber, eine Ausbildung zur Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerin zu kriegen, weil die Noten halt nicht 100% waren. Dadurch bin ich ausgewichen nach Berlin, aber auch so im Freundesbekanntenkreis, also die Kinder haben oder aus der eigenen Familie, finde ich schon immer, dass es sehr ja, in der Schule wird immer darauf getrimmt, sie müssen zu Hause noch 2 Stunden sich hinsetzen, 3 Stunden sich hinsetzen, dass jeden Tag am Wochenende müssen Hausaufgaben gemacht werden. Also so dieses Abgeben der Schule, so wir machen mal, wie Ingrid schon gesagt hat, so diese 5 Stunden am Tag macht die Schule, aber den Rest, ungefähr das Gleiche nochmal, muss zu Hause geleistet werden. Aber wie will man das immer 100% schaffen, wenn beide Eltern berufstätig sind, wenn man alleinerziehend ist, wenn man im Schichtdienst arbeitet, kann man so viel gar nicht leisten, um seinem Kind die Voraussetzungen mitzugeben, die es braucht. Oder man schickt es in die Nachhilfe. Aber hat man immer die finanziellen Möglichkeiten? Hat man Leute, denen man vertraut, wo man das Kind hingeben kann? Also da kommt man, glaube ich, auch als Elternteil oft in schwierige Situationen, emotional schwierige Situationen. Ich will das Beste für mein Kind, kann es ihm aber gar nicht leisten. Das Kind spürt das natürlich auch und kriegt dadurch auch so eine teilweise vielleicht auch Abwehrhaltung gegenüber der Schule, dem System gegenüber. Also es ist, glaube ich, so ein Gesamtpaket, was ziemlich schwierig ist, sich da auch dann nochmal wieder rauszubewegen. Eben, wenn ich als Teilzeitmutter alleinerziehend bin und dann noch irgendwie mich 5 Stunden oder 2 Stunden abends mit meinem Kind hinsetzen soll, über Themen, von denen ich vielleicht selber keine Ahnung habe, weil es zu lange her ist, dass ich es gelernt habe. Und das macht das Ganze viel, viel schwieriger. Also ich glaube, da wären Gesamtschulen oder viel, viel sinnvoller, also für die Kinder, dass sie die Freizeit, die sie zu Hause haben, genießen können. So werden unsere Kinder drauf getrimmt. Immer mehr Leistung, immer mehr Leistung. Sie dürfen nicht mehr Kind sein, müssen nur noch funktionieren. Und das Leben zieht so dran vorbei.
Mhm. Jetzt hast du vorhin ja zum Beispiel auch erzählt, das ist, oder ich kenne es zum Beispiel auch von verschiedenen Freunden und Bekannten, dass oftmals gerade auch in der Hauptschule zum Beispiel man so ein bisschen so eine Haltung gelehrt bekommt, eigentlich bin ich ja nichts wert. Also eigentlich, ja, habe ich da zu bleiben, wo ich herkomme. Auf der anderen Seite sagt man ja auch immer so leicht, ja, es gibt ja den zweiten Bildungsweg, also wer was kann und wer was will, der kann das immer noch erreichen. Spielt da so eine, ja, die psychologische oder emotionale Komponente vielleicht auch eine wichtige Rolle? Die Frage an beide vielleicht?
Naja, ich glaube schon, weil also so aus dem Bekannten- oder familiären Umfeld, wenn man in der Hauptschule irgendwie 4 Jahre lang immer wieder hört, was willst du denn werden? Mit deinen Noten schaffst du sowieso nichts, bist doch eh nichts wert. Wie soll man aus der Grundeinstellung oder diesem, das, was man vermittelt kriegt, also man nimmt ja irgendwann an, gut, ich bin nichts wert. Ich kann nichts schaffen, ich bin eigentlich nur Abschaum. Ich kann es vielleicht schaffen, mal Hartz IV oder irgendwas zu bekommen oder so gerade zu überleben. Und mit der Einstellung dann ranzugehen und sagen, yay, ich mache einen Bildungsabschluss auf dem 2. Bildungsweg, ist, glaube ich, wahnsinnig schwer, sich da zu motivieren, wenn man da nicht wieder ein gutes soziales Umfeld hat, das einen motiviert, das einem sagt, nee, du kannst das schaffen, du bist nicht nur schlecht, sondern du kannst was erreichen, wenn du es willst. Ich glaube, wenn man da nicht genug Input von außen hat, was auch wieder lange dauert, um das Selbstbewusstsein aufzubauen, was irgendwann in der Schulzeit zerstört worden ist. Deswegen glaube ich, ist das nicht so leicht, einfach zu sagen, ja, gibt ja 100 Möglichkeiten.
Ist es vielleicht auch ein strukturelles Problem, dass damit vielleicht, oder dass ich sage, ja, das liegt halt an den Leuten selber und jeder hat die Möglichkeit, dass ich damit ja auch Verantwortung abgebe? Vielleicht die Frage an dich, Ingrid, wird da ein Stück weit auch die Verantwortung vom Staat oder von der Politik weggeschoben hin zu der Einzelperson, die halt sich anstrengen soll und wenn sie das halt nicht tut, ja, dann bleibt sie eben auch da, wo sie ist.
Ja, also ich würde zumindest sagen, diese Leistungsideologie, ne, die vermeintlich bei uns herrscht, die ist, das ist ja eine Ideologie im Sinne von, es verdeckt auch Verhältnisse, ja, die man nicht zugeben will. Also was ich damit meine ist, man tut so, als wenn die Kinder nach Leistung aussortiert würden. Und dann kommt oft dazu, dass es so eine biologistische Vorstellung gibt bei uns, von wegen die einen, die sind eben klug, ja, und die anderen sind dumm. Und die Schule sortiert sozusagen die Dummen, ich bin jetzt ein bisschen hart, ja, ins Töpfchen und die, nein, ins Kröpfchen eigentlich, ja, und die Schlauen ins Töpfchen, ja. Also so, als könnte man auch daran nichts tun, ne. Also wir haben so eine Ideologie auch der Selektion, ja. Und die einen kriegen, also die Schlechten kriegen nicht so gut die Ausbildung, ja. Und die Guten, die muss man fördern. Statt dass man eine ganz andere, ist ja jetzt auch vielleicht auch Ideologie, aber Theorie anwenden müsste, ja, ja. Dass man sagt, also erstens, wir haben alle im Grunde von Haus aus ja genügend gute Voraussetzungen, um im Grunde, ja, so würden es die Franzosen sagen oder die Schweden, um so ein Abitur zu machen, ja, um eine höhere Bildung uns anzueignen. Insofern, die die, die nicht so gut sind, ja, von Haus aus, weil sie eben ein Handicap haben, die müsste man besonders fördern, ja. Es müsste eigentlich eine Kompensationstheorie, ja, da sein. Also die Schlechten müssten ins Töpfchen, ja, und gefördert werden. Und die Guten, die können ins Kröpfchen, weil sie es auch allein schaffen. Also der Punkt ist diese Ideologie der Selektion nach Leistung frustriert natürlich auch unheimlich viele, die ausselektiert wurden, ja, weil sie angeblich dumm sind. Ja, also da müsste eine ganz andere Bildungsorientierung bei uns her, um dann eben auch Bildungschancen und damit auch letztlich Berufschancen abzulösen von der sozialen Herkunft.
Was anderes, was ja auch auffällig ist, dass zum einen Frauen zwar ja viel stärker an der Bildung beteiligt sind, auch viel mehr Mädchen auf den Schulen oder insgesamt ja überhaupt im 20. Jahrhundert einen Zugang zur Schule bekommen haben und seitdem auch stark aufgeholt haben, auch die Jungs in vielen Bereichen überholt haben, viel mehr Mädchen oder mehr Mädchen heute das Abitur machen. Wir haben eigentlich fast mehr Studentinnen als Studenten. Nichtsdestotrotz, du hast es vorhin schon gesagt, haben wir ein großes Gender-Wage-Gap. Wie lässt sich diese Widersprüchlichkeit erklären?
Ja, also meine Haupterklärung ist immer die geschlechtsspezifische Arbeitsteilung, die in unserer Gesellschaft herrscht. Ja, es hat was mit Diskriminierung zu tun, es hat auch was mit mangelndem Selbstbewusstsein der Frauen zu tun. Also es hat viele Gründe, aber die Hauptursache meiner Ansicht nach, die fängt dann spätestens an im Alter von 28 bis 35, wenn dann die Kinder auf die Welt kommen, weil in dem Moment die Frauen angeblich zuständig sind und sich es auch selbst für zuständig halten, vor allem diese unbezahlte Familienarbeit zu machen, und man kann sich eben nicht verdreifachen, sage ich jetzt mal, ja, Hausarbeit, Familienarbeit und Berufsarbeit, und in dem Moment stecken eben viele Frauen ja im Erwerbsleben zurück. Und umgekehrt ist es dann auch so, die Arbeitgeber rechnen damit, ne, dass die Frauen dann halt, ne, im Alter von 28 irgendwie dann in Teilzeit gehen und man sie sowieso nicht für die Karriere vorsehen muss. Also ich glaube, das größte Handicap immer noch ist diese ungleiche Aufteilung unbezahlter Familienarbeit. Vielleicht gekoppelt mit, wir haben auch eine Arbeitsmarktsegregation, nennt man das. Frauen gehen nach wie vor eben in typische Frauenberufe. Das tun sie vermeintlich freiwillig. Ja, also sie orientieren sich eben an Pflege, Erziehung, Gesundheitsberufe. Es ist eine Frauendomäne und die sind seltsamerweise in Anführungszeichen extrem schlecht bezahlt. Ja, in Frauenberufen verdient man eben deutlich schlechter als in typischen Männerberufen wie in der Industrie etc. Das hat viel damit zu tun, dass Frauenarbeit eben in weiten Teilen unbezahlt ist, in der Familienarbeit eben, und diese Berufe, in die Frauen gehen, ja, das war historisch, waren das auch viel ehrenamtliche Tätigkeiten. Und die Arbeitskraft von Frauen gilt eben als nicht so wertvoll wie die von Männern. Ja, das sind alles Hintergründe für diesen Gender Wage Gap. Aber ich denke, die zwei wichtigsten ist diese Arbeitsmarktsegregation und die ungleiche Aufteilung von unbezahlter Familienarbeit.
Vielleicht mal ganz kurz an Ulla die Frage, wie viele männliche Kollegen hast du denn?
Also bei mir auf Station haben wir kurz nachgezählt 3. 3 von im Moment, glaube ich, 38 Kollegen. Genau, aber es ist relativ unterschiedlich. Also im Anästhesie-Intensivbereich findet man mehr Männer als im Normalpflegebereich, in Funktionsdiensten. Da ist dann wieder so eine mehr Frauendomäne. Genau, das Anästhesie und OP sind halt mehr, ich will jetzt nicht sagen technische Bereiche, aber ja, da macht man mehr mit eben Beatmungsgeräten, Unterstützung der medizinischen Tätigkeiten im Gegensatz zu den Normalpflegebereichen oder stationären Pflege und Ambulanzen ist mehr die Pflegearbeit, Care-Arbeit im Vordergrund.
Mhm. Und damit werden wir uns jetzt auch gleich noch mehr beschäftigen, denn heute Abend ist auch ein Vortrag darüber, über die Situation, den Pflegenotstand, vor allem auch über den Streik in der Charité in Berlin.
Willkommen zurück beim Stoffwechsel auf der 95.8. Heute mit der ersten Ausgabe von Prekar Radio, in dem es um prekäre Arbeits- und Lebensverhältnisse geht. Bei mir im Studio, beziehungsweise bei uns im Studio, sind heute Ingrid Artus von der Uni Erlangen und Ulla Hedemann von der Verdi Tarifkommission. Ulla, du bist heute extra gekommen für einen Vortrag bzw. eine Veranstaltung im Gostenhofener Nachbarschaftshaus unter dem Titel Wir haben nichts zu verlieren außer unserem Pflegenotstand. Was hat es denn damit auf sich?
Ja, genau. Bei der Veranstaltung soll es darum gehen, so ein bisschen mal zu beleuchten, woher kommen eigentlich die schlechten Arbeitsbedingungen in den Krankenhäusern? Also wie funktioniert die Finanzierung im Krankenhaus? Welcher Druck steht dahinter? Wie ist die Situation im Moment für die dort arbeiten, also für die Pflegekräfte, an Überstunden, an Alleinarbeiten, Mehrarbeit, was sich da so alles gerade türmt, was in den letzten 13 Jahren ungefähr seit Einführung der DRGs sich verschlechtert hat in dem System. Und es soll aber auch darum gehen, was wir an der Charité versucht haben zu ändern. Also wir sind vor mittlerweile 4 Jahren, haben wir gesagt, gut, Geld kann man drüber streiten, aber ist okay. Aber wir wollen bessere Arbeitsbedingungen. Wir wollen endlich wieder menschenwürdig arbeiten, pflegen, Menschen versorgen können.
Wie sehen denn die Arbeitsbedingungen genau in den Krankenhäusern aus?
Ja, also flächendeckend eigentlich meistens sehr schlecht. Man arbeitet nachts alleine größtenteils in der stationären Pflege. Man hat immer mehr Arbeit. Man hat das Gefühl, man ist nur noch so fast schon wie am Fließband am Arbeiten, obwohl man mit Menschen arbeitet. Man rennt von einem zum nächsten, schafft es nie, seine Pflegehandlung irgendwie fertig zu kriegen, kann Menschen keine Zuwendung geben. Ich komme aus dem Kinderkrankenpflegebereich. Sprich, man hat auch keine Zeit mehr, mit Eltern Gespräche zu führen, die zu trösten, mal zuzuhören, Sorgen anzuhören, eine Körperpflege gründlich durchzuführen, nicht hin und her zu hetzen, Menschen Essen anständig anzureichen und nicht nur kurz mal hinzustellen und zu sagen, probieren Sie es mal, sondern sich wirklich um den Menschen zu kümmern, ihn zu versorgen, ihn in der Situation, wo er am meisten jemanden braucht, zu unterstützen. Das schaffen wir einfach nicht mehr. Oder wir machen Überstunden, wir werden immer wieder aus dem Freien angerufen, dass wir einspringen sollen. Kaum noch Zeit für Familie. Man hat Angst, wenn man aus dem Dienst rausgeht und überlegt, habe ich was vergessen, habe ich was übersehen, habe ich alles erzählt. Man steht so unter Dauerstrom gefühlt.
Das heißt auch so, dass die Menschlichkeit bleibt so ein bisschen auf der Strecke eigentlich, oder?
Ja, so ein bisschen. Also klar, die Patienten sehen, wie es uns geht und sagen dann schon, Entschuldigung, ich wollte Sie nicht stören. Und das trifft mich ja noch mehr, weil ich bin ja dafür da, um Ihnen zu helfen, um Sie uns zu unterstützen. Und dann nehmen sich Patienten von sich aus schon zurück und sagen, machen Sie schnell mal Ihre Arbeit, aber...
Jetzt hat ja die Berliner Charité eigentlich ein sehr schönes, positives Beispiel gesetzt. Magst du uns davon noch erzählen?
Ja, kurz zusammengefasst, wir haben ja 4 Jahre lang jetzt irgendwie im Streik, in Tarifverhandlungen, in Aktionen versucht, einfach diese Arbeitsbedingungen zu verändern, zu verbessern. Wir haben jetzt im Mai den Tarifvertrag abgeschlossen. Ja, im Juni kam dann die Unterschrift vom Aufsichtsrat dazu und jetzt wird gerade umgesetzt. Was nicht heißt, dass jetzt sofort alles super ist und alles besser ist. Es war uns aber auch klar. Also wir versuchen jetzt Schritt für Schritt in den Bereichen mehr Personal zu bekommen. Wir haben mit dem Tarifvertrag einen Schlüssel festgelegt für bestimmte Bereiche. Also wie viel Patienten kann ich maximal versorgen? Und im stationären Bereich haben wir festgelegt, dass es eine Mindestberechnungsgrundlage gibt, wie wir das Personal berechnen, was es vorher nicht gab.
Vielleicht für unsere Hörer auch nochmal, also ihr habt ganz explizit gar nicht für mehr Lohn gestreikt, sondern wirklich für mehr Pflegepersonal.
Genau, nicht nur für mehr Pflegepersonal, sondern grundsätzlich mehr Personal im Krankenhaus. Also uns ging es darum, einfach die Bedingungen für jeden Einzelnen zu verbessern, unsere Situation und für die Patienten. Weil wenn es den Patienten besser geht oder wir sie anständig versorgen können, fühlen wir uns auch besser. Es ist einfach, wenn man unter Dauerstrom ist, kann man nicht mehr arbeiten. Deswegen sind wir explizit für mehr Personal im Krankenhaus auf die Straße gegangen.
Was erwartet denn die Besucher heute Abend auf der Veranstaltung?
Ja, heute Abend soll es so ein bisschen darum gehen, wie wir das irgendwie so erreicht haben. Also was wir die 4 Jahre lang überhaupt gemacht haben. Also ich meine, es war ja nicht ein leichter Spaziergang. Es war viel Verhandlungen, es waren Streiks mit dabei, es waren Hochs und Tiefs, es waren Niederschläge mit dabei, persönlicher Art und von der Gruppe her. Genau, das wollte ich einfach mal so ein bisschen erzählen, wie unser Werdegang war, dass nicht alles immer so leicht ist, wie es aussieht von außen und dass es auch andere Krankenhäuser erreichen können, schaffen können, so eine Bewegung aufzustellen, dass wir eben auch es schaffen können, wenn wir gemeinsam oder mehrere Krankenhäuser jetzt in so eine Bewegung mit einsteigen, dass wir es auch erreichen könnten, eine gesetzliche Mindestbesetzung zu erreichen, um den Druck, aber dafür brauchen wir den Druck von unten. Und genau darum soll es heute Abend gehen, wie man das erreichen könnte.
Vielleicht noch an dich, Inge, die Frage, sollten sich insgesamt die Arbeitnehmer wieder verstärkt dem Arbeitskampf widmen oder wie siehst du es? Oder haben wir genügend Arbeitskampf? Mhm. Also man kennt ja auch immer wieder so, zum Beispiel die Piloten streiken dann wieder. Da ist man dann als Bevölkerung ja oft mal auch eher genervt davon, als dass man da Verständnis für hat. Ich glaube, bei den Krankenschwestern würde man eher dazu tendieren zu sagen, doch, also das ist schon berechtigt, weil es ja auch uns dann wieder betrifft. Warum gibt es da so Unterschiede vielleicht auch?
Ja, also der moralische Appell, wir sollten jetzt mehr streiken, weiß ich, den würde ich jetzt so vielleicht nicht aufmachen, aber wir können feststellen, dass das Jahr 2015 das Jahr mit den höchsten Streikraten oder eben mit den meisten Streikteilnehmerinnen und Streiktagen auch ja seit langer Zeit war. Also wir können erstmal sagen, ja, es gibt immer mehr Streiks momentan in Deutschland und das hat wahrscheinlich seine Ursachen. Und interessant ist auch, dass diese Streiks zunehmend im Dienstleistungssektor stattfinden, also nicht mehr so sehr in den Fabriken. Die IG Metall streikt zwar auch immer wieder, aber das sind eher Rituale. Es gibt neue Orte eigentlich, wo Streiks stattfinden, gerade die Krankenhäuser. Da dachte man lange Zeit, da kann man gar nicht streiken, weil was passiert denn mit den Patienten, wenn das Pflegepersonal plötzlich aufhört, sie zu pflegen, ist ja alles gruselig. Also auch hier entstehen neue Formen des Streiks. Also da ist die Charité eben auch Vorläufer und Vorbild, dass man auch unter solchen schwierigen Dienstleistungsbedingungen für bessere Arbeitsbedingungen auch kämpfen kann und auch gewinnen kann. Ja, also solche Kämpfe. Wie gesagt, also nur die Charité ist so ein Bereich. Wir hatten die Poststreiks, aber wir haben ja auch den Streik im Sozial- und Erziehungsdienst. Der sogenannte Kita-Streik. Also auch da finde ich, das ist so ähnlich, da gehen auch Frauen im Übrigen für bessere Arbeitsbedingungen auch, schon auch für mehr Lohn, aber zentral auch für bessere Arbeitsbedingungen auf die Straße und lassen sich eben nicht mehr gefallen, was sie sich jahrhundertelang, muss man ja schon sagen, gefallen haben lassen, nämlich dass ihre Arbeit als nicht so viel wert einfach angesehen wird, dass sie schlecht bezahlt wird und dass sie sie auch unter Bedingungen machen müssen, die gesundheitsschädlich sind und die auch für die Klienten eben in dem Bereich, die sie betreuen, nachteilig sind. Also da, finde ich, bewegt sich auch gesellschaftlich was. Das ist auch eine Emanzipationsbewegung, gerade von Frauen steckt da drin in den Streiks. Und da würde ich schon sagen, ja, das ist eine gute und richtige Entwicklung, die auch erfolgreich sein kann.
Ich würde jetzt sehr, sehr gerne nochmal nachfragen, wie ihr euch denn in der Charité organisiert habt, sodass der Streik auch möglich war. Allerdings möchte ich natürlich der Veranstaltung von heute Abend da auch nichts vorwegnehmen, weil ich glaube, das wird heute Abend bestimmt auch nochmal diskutiert werden, wahrscheinlich auch als Positivbeispiel für Nürnberger Krankenhäuser oder allgemein fränkische Krankenhäuser, sage ich jetzt einfach mal.
Ich gucke gerade nur kurz auf die Uhr, tut mir leid, weil in 2 Minuten das zu erklären, glaube ich, sehr, sehr schwierig ist. Wir waren am Anfang eine ganz kleine Gruppe, die sich auf den Weg gemacht haben. Wir hatten zwar immer Rückkopplungen mit den Mitarbeitern, aber immer nur so ein kleiner aktiven Kreis von knapp 10 Leuten, die in der Charité versucht haben, was zu verändern. Und durch den Streik, durch diese Aktivität haben wir uns ein Tarifberatermodell, so haben wir es zum Schluss genannt, aufgebaut, wo wir versucht haben, aus jedem Bereich einen Verantwortlichen zu finden, der sagt, ich bin dafür verantwortlich, meine Station zu organisieren, Informationen weiterzugeben. Und die natürlich auch von uns immer sofort, wenn wir Informationen hatten oder nach den Verhandlungsrunden, haben wir sofort die mit ins Boot geholt, mit ihnen das diskutiert. Und die haben das dann weiter in die Basis oder in die Stationen oder Bereiche weitergebracht. Also das war so ein Modell, was sich eben in diesen 4 Jahren entwickelt hat, um mehr Leute mitsprechen zu lassen, eben auch nicht nur so dieses Top-Down-Gewerkschaft, sondern eben von bottom-up, von unten herab die Leute mitzunehmen, sie mit in die Verantwortung zu nehmen, aber auch eben Gestaltungsfreiräume mitzugeben. Das ist so ein Punkt.
Wer mehr dazu wissen möchte und sich auch mit unserem einen Studiengästen unterhalten möchte oder weiter unterhalten möchte, sollte heute Abend auf jeden Fall auf die Veranstaltung gehen im Gostenhofener Nachbarschaftshaus. Ab 19.30 Uhr fängt das Ganze an. Der Pflegesteig an der Charité ist das Thema und der Titel ist: Wir haben nichts zu verlieren außer unseren Pflegenotstand. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei meinen beiden Studiengästen. War sehr interessant, hat mir viel Spaß gemacht. Und ich freue mich auf heute Abend.